Der Bau des Kölner Doms war mehr als nur das Errichten eines Gotteshauses. Es war ein gewaltiges Bauprojekt, das europäische Maßstäbe setzte. Eine Baustelle, die Handwerkskunst, technische Innovationen und die Anstrengungen vieler Arbeiter erforderte. Einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise und Technik des Dombaus im 13. Jahrhundert möchte ich euch hier geben und Disclaimer, ich kann euch nur Einblicke geben. Das Thema ist so komplex, dass hier sicherlich so einiges von mir ausgelassen oder vergessen wird und hoffentlich nichts Falsches gesagt wird, weil ich weiß ja, ein paar aus der Dombauhütte hören mir hier zu. Also mehr dazu direkt nach dem Intro. Liebe Leute, bevor wir beginnen, ich hatte ja letztens gesagt, dass ich überlege, von Patreon auf Steady zu wechseln für diejenigen, die mich dauerhaft und langfristiger unterstützen wollen. Das ist nun geschehen. Mein Steady-Account ist online. Könnt ihr euch gerne mal als Link in den Shownotes angucken, was da ihr tun könnt als Unterstützung und was ihr vielleicht auch für Goodies bekommt. Disclaimer ist jetzt nicht die Welt, aber vielleicht interessiert sie den einen oder anderen. Würde mich freuen, wenn ihr mal dort vorbeischaut. Und an alle, die über PayPal regelmäßig spenden, das könnt ihr auch weiterhin gerne so belassen, wie ihr möchtet. Aber jetzt genug des Organisatorischen, rein in die Folge. Der Bau des heutigen Kölner Doms war, wie gesagt, ein jahrhundertelanges Projekt. Wir werfen in dieser Folge einen kleinen, unvollständigen Einblick drauf, wie man sich an so ein Megaprojekt ranwagte im der Mitte des 13. Jahrhunderts, das Ganze nämlich ohne Computer, ohne Bauzeichnung oder modernen Maschinen. Und damit willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch, bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese uralte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann da als eine Art Mikrokosmos für die europäische Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Was waren die technischen Grundlagen des gotischen Kathedralenbaus? Das römische Erbe und die Erfahrung des dann darauffolgenden romanischen Baustils im bisherigen Verlauf des Mittelalters hat die Architektur Europas natürlich nachhaltig geprägt. Während ein germanisches Holzhaus in der Antike oft mit nur vier einfachen Werkzeugen, nämlich eine Axt, Meißel, Keil und Messer, errichtet werden konnte und das auch in sehr, sehr schneller, kurzer Zeit, brachte der römische Mauerwerksbau einst wesentlich komplexere und ressourcenintensivere Techniken mit sich. Diese Bauweise, bereits in der Spätantike übernommen, schuf die entscheidenden technischen Voraussetzungen für die Errichtung gewaltiger Bauwerke nördlich der Alpen. Das Ganze hatte man in der Romanik immer weiter verbessert und verfeinert, sodass manchmal nicht immer ganz klar ist, ob das jetzt rheinische Spätromanik oder bereits Frühgotik ist, an diesem oder dem anderen Gebäude, wie beispielsweise St. Kunibert. Eine weitere Voraussetzung für diese Bauprojekte in der Größe waren ökonomisch stabilere Zeiten, begünstigt durch ein wärmeres Klima und verbesserte Ackerbaumethoden. Wenn sich damals die Frage stellte, ob ein Bauwerk renoviert oder neu errichtet werden sollte, entschied man sich im 13. Jahrhundert häufig für den Neubau, wie es Köln im Jahr 1248 eindrucksvoll bewies, als die angesehene alte Kathedrale, der alte Dom, ohne akute Notwendigkeit abgerissen wurde. Zwischen 1100 und 1300 würden allein in Köln etwa 28 neue Kirchengebäude entstehen, wobei zahlreiche Um- und Anbauten noch nicht einmal dabei mitgezählt sind. Für mich persönlich, manch anderer findet vielleicht steinerne Burgen besser, ist eure Sache, aber für mich sind Kirchen die bedeutendsten Werke der mittelalterlichen Baukunst. Lange Zeit war es im Mittelalter nämlich so, dass trotz verbesserter Anbaumethoden und so weiter und so fort die Ressourcen für große Bauprojekte lange Zeit knapp blieben. Dies änderte sich aber mit der anhaltenden Wärmeperiode im Hochmittelalter und der wachsenden Geldwirtschaft, die eine frühe Form des Kapitalismus begünstigte und damit auch den Bau größerer, noch prächtigerer Kathedralen vorantrieb. Der Kölner Dom ist ein treffendes Beispiel dafür. Man setzte vor allem auf die Spenden der Pilger, die zur Finanzierung des Baus beitragen sollten. Diese wirtschaftliche Entwicklung ermöglichte es im 13. Jahrhundert, größere und ambitioniertere Bauprojekte als je zuvor in Angriff zu nehmen. Hätte man noch, wie im Frühmittelalter üblich, weitestgehend am feudalen System festgehalten und vorwiegend fachkundige Knechte eingesetzt, die ihrem Herrn untertan waren, wäre ein vergleichbares Bauwerk kaum möglich gewesen. Architektur und Statik verzeiht nicht mal die kleinsten Fehler. Die Folge bei sowas wäre der Einsturz des Gebäudes. Nein, für sowas wie den Kölner Dom brauchte man Fachleute, die hauptberuflich für feste Münze für sowas arbeiten. Des Weiteren führt Fronarbeit oder schlecht entlohnte Arbeit, selten zu der Hingabe und dem Fleiß, was ein ehrgeiziges Projekt wie eine Kathedrale erfordert. Hinzu kommt, dass Hörige kaum die notwendige Zeit aufbringen konnten, da sie selbst für ihre Felder verantwortlich waren und dass ihnen zudem das spezialisierte Fachwissen und die Erfahrung, wie gesagt, fehlten, die für solch komplexe architektonische Projekte notwendig waren. Höchstens in der Logistik oder der Rohstoffbeschaffung hätten sie unterstützen können. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu Bauwerken wie dem Kölner Dom war im Verlauf des Mittelalters in Europa da die Entstehung spezialisierter Handwerksberufe und die Entlohnung in Geld für Hilfskräfte wie Träger. Diese Fachkräfte, darunter Schmiede, Steinmetze, Schreiner und so weiter und so fort, arbeiteten in ihren jeweiligen Professionen arbeitsteilig zusammen und bildeten damit die Basis für die enormen technischen Leistungen und Weiterentwicklungen der Kathedralbaukunst. Sie taten nichts anderes und mussten nicht wie rund 95% der damaligen Bevölkerung sich um Landwirtschaft hauptsächlich kümmern, so wie die meisten von uns das im 21. Jahrhundert auch nicht mehr tun müssen. Wer arbeitet also auf so einer Baustelle? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Menschen dort. Die genaue Zahl der Arbeitskräfte kennen wir nicht. Wahrscheinlich war es einige Dutzend bis vielleicht so um die 100, die beim Bau des Kölner Doms mitmachten. Mehr aber auch nicht. Das mag verwundern, so ein riesiges Bauwerk und nicht Tausende von Arbeitern, so wie wir es aus von heutigen Mega-Baustellen und Projekten kennen. Nein. Vor allem kam es, was die Anzahl der Arbeiter anging, hierbei auf die Jahreszeit an. Ist ja auch heutzutage im Bau nicht anders. Im Winter oder zur Erntezeit fehlten viele der Hilfsarbeiter, da sie entweder auf dem Feld arbeiteten oder das Wetter zu großen Teilen die Arbeiten nicht zuließ. An der Spitze der Bauarbeiten steht damals wie heute auch noch der Dombaumeister. Lateinisch oft als Architectus oder Magistus Operis in den historischen Quellen betitelt. Das Wort Architectus sollte uns aber nicht täuschen und man sollte es auch nicht direkt mit dem modernen Wort Architekt übersetzen. Denn der Dombaumeister ist damals wie heute mehr als nur ein Architekt. Der Dombaumeister kommt so gut wie immer, damals wie heute, aus dem Handwerkerstand. Meist ein Steinmetz und oder Maurer, plant den Bau und führt ihn auch durch, leitet Personal an, verwaltet die Kosten und organisiert das Baumaterial. Die Männer, die auf solch einer Baustelle wie der des Kölner Doms im 13. Jahrhundert arbeiteten, galten als die besten Baumeister ihrer Zeit, handelte sich bei Kathedralen eben um die Königsform der Architektur. Dombaumeister wurden oft auswärts angeworben und waren im Laufe ihrer Karriere weit umhergereist von Baustelle zu Baustelle. Und ihr gesamtes Wissen beruhte nicht auf einem niedergeschriebenen Wissensschatz oder einem festgeschriebenen Katalog oder sowas. Nein, er entstand durch jahrelanges praktisches Training, das Austausch mit anderen Dombaumeistern und der auch daraus resultierenden Erfahrung im Laufe ihres Lebens. Wie wurde man denn ein Dombaumeister? Nun, man lief durch eine Ausbildungszeit, die ungefähr 3 Phasen durchlief. In der ersten Phase machte man erstmal eine Ausbildung zum Maurer oder zum Steinmetz. Das dauerte meistens so um die 5 Jahre. Das Eintrittsalter war 14 Jahre. Hatte man das erfolgreich gemeistert, war man 19 Jahre alt ungefähr. Außer man brauchte ein bisschen länger. In der zweiten Phase ging man dann auf Wanderschaft, die sogenannte Walz, und arbeitete auf Baustellen, um weitere praktische Erfahrungen zu sammeln, aber auch als Mittel der Fortbildung, um anderswo auch noch weitere Methoden und Techniken zu erlernen. War das durchstanden, kam die dritte Phase und man hatte sich hier schon lange als fähig erwiesen, ein Dombaumeister zu werden. Aber es folgten weitere 2 bis 3 Jahre, wo man Bildhauerkunst lernte, Zeichnen, Geometrie und auch Architektur vermittelt bekam. Erst ab da an mit viel Können und auch einer Prise Glück sicherlich war man dann ein Dombaumeister oder Baumeister generell und dann circa so Mitte bis Ende 20 oder gar 30 Jahre alt. Diese Baumeister waren wie Star-Architekten an den Orten ihres Schaffens. Sie waren Teil des gehobenen Stadtgeschehens und der Stadtgesellschaft. Harte Arbeit war das dennoch, ein Baumeister zu sein. Viel Freizeit für Cocktailpartys gab es nicht. Ein paar Annehmlichkeiten gab es natürlich schon im Gegenzug. So wissen wir auch, dass der erste Dombaumeister, Gerhard, ein Steinhaus in guter Adresse bauen ließ. All dies war nur möglich mit entsprechenden finanziellen Mitteln, Schenkungen durch den Stadtrat und seinem hohen Ansehen in der Stadtgesellschaft. Obwohl handwerklich bestens ausgebildet, bedeutete der hohe Status oft auch, dass ein Dombaumeister nicht immer noch direkt Hand anlegte beim Bau, sondern eben hierbei das Organisieren und das Große und Ganze im Blick behalten musste. Dombaumeister geben Arbeitsaufträge an die Handwerker weiter, überprüfen einzelne Arbeitsschritte und so weiter. Ja, hat sich ja nicht geändert über die Laufe der Jahrhunderte. Kommen wir zu den Bauarbeitern. Die größte Bauleistung in Arbeitszeit und Last vollführten natürlich Bauarbeiter auf der Baustelle. Wie viele das waren, das kann man nur schätzen beim Kölner Dom im 13. Jahrhundert. Vielleicht 50 bis 80. Auf jeden Fall nicht mehr als 100. Auch arbeiteten die Arbeiter nicht das ganze Jahr, wie gesagt, durchgehend. Besonders im Juli bis September dünnte sich die Zahl der Bauarbeiter aus. Man musste auf die umliegenden eigenen Felder gehen und die Ernte einfahren. Ebenso im Winter. Da ruhte die Baustelle weitestgehend. Nur die Steinmetze behauten in Hütten oder Unterständen weiterhin Steine zurecht. Wenn dann wieder im Frühling es wärmer wurde, standen die bereits gemeißelten, hergestellten Steine bereit, von den Bauarbeitern an die richtige Stelle auf der Baustelle gebracht zu werden. Den Lohn von Bauarbeitern zu schätzen, ist äußerst schwer für diese Zeit. Der damalige Lebensstandard, die Bedürfnisse und die Kaufkraft sind einfach nicht vergleichbar zu heute. Steinmetze werden aber wohl am besten verdient haben unter den handwerklichen Berufen. Am unteren Ende der Lohnpyramide stand natürlich der Tagelöhner, also so jemand wie der als Träger unterwegs war. Wie haben die Bauarbeiter ihre Arbeitsbedingungen denn wohl generell gesehen? Fanden sie den Job anstrengend oder gar zu gefährlich? Und sahen sie darin auch Missstände ihrer Zeit, sodass sie mitunter dagegen revoltieren wollten, wie Fabrikarbeiter beispielsweise im 19. und 20. Jahrhundert und schwenken dabei mit Charlie Chaplin eine rote Fahne? Die Antwort auf diese Frage kann man abkürzen. Nein, sie haben ihre Arbeitsbedingungen nicht als schlecht gesehen. Mit festem Sold und einem tiefreligiösen Weltbild, das gefestigt war, kamen diese Fragen nicht direkt auf. Jedenfalls nicht in großer Anzahl oder dass es überliefert worden ist. Natürlich gab es sicherlich, typisch Mensch, Reibereien beim Arbeiten, Streit, dummer Chef oder umgekehrt faule Arbeitskollegen. Aber wenn es zu Streit kam, wurde nicht irgendwann die Systemfrage gestellt. Nein, Gott hatte die Menschen an ihren Platz gesetzt. Das wurde zumindest in dieser Zeit noch nicht in Frage gestellt. Fest steht aber auch, für ein abschließendes Urteil fehlt uns wirklich die Verfügbarkeit von historischen Quellen, was die gewöhnlichen Bauarbeiter angeht. Was braucht man, um etwas zu bauen? Egal ob in der Steinzeit, Antike, Mittelalter oder heutzutage. Energie. Und zwar eine ganz große Menge an Energie. Diese Energie leisten heutzutage den Menschen vor allem technische Maschinen, angetrieben durch Verbrennungsmotoren, elektrische Motoren, Hydraulik und was da sonst noch gibt. Ich bin noch kein Experte, was das angeht. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein haben wir aber nur zwei hauptsächliche Energiequellen auf einer Baustelle. Menschliche und tierische Muskelkraft. Wer Bilder von Baustellen sich heutzutage in den Medien ansieht, bekommt oft Bilder von großen Momenten beim Bau spendiert. Das Richtfest wird gezeigt. Ein großes Bauteil wird eingebaut oder gar das Gebäude mit einer roten Schleife eingeweiht durch Offizielle. In spätmittelalterlichen Darstellungen oder auch Dokus selbst sehen wir Ähnliches. Große Steinquader werden versetzt oder in die Höhe gezogen. Das ist aber nicht der Arbeitsalltag, jedenfalls nicht überwiegend. Was ich bei meiner Recherche nämlich am interessantesten fand, der größte Energiebedarf, jedenfalls bei einer mittelalterlichen Baustelle, besteht nicht beim Versetzen des fertigen Bausteins in die richtige Lücke vor Ort auf der Baustelle. Nein, der größte Energieaufwand entsteht beim Materialtransport und der Logistik, denn die Materialien zur Baustelle zu bringen, das nahm hierbei den größten Raum ein. Den Baum in einem Wald zu fällen, ob im Umland Kölns oder was weiß ich, am Schwarzwald oder so, und dann der Transport bis zur Baustelle zum Dom, das benötigte um ein Vielfaches mehr Energie als das Bearbeiten des Baumstammes vor Ort, um daraus etwas zu fertigen, wie ein Gerüst beispielsweise. Gleiches gilt für sämtlich anderes Baumaterial. Steine aus dem Steinbruch, Sand und Kies aus einer Grube, all das muss man tonnenweise und noch viel, viel mehr zur Dombaustelle schleppen. Ein Aspekt, der mir persönlich nicht immer bewusst war vorher. Natürlich kann man sich zu einem bestimmten Grade der Wasserkraft bedienen. Ganz klar, ohne den Rhein wäre eine solch große Kathedrale kaum möglich gewesen. Beispielsweise, wenn Steine oder Bäume über den Rhein nach Köln transportiert wurden. Aber ab dem Hafenbecken lag es wieder am Menschen und an den Tieren, das Material, die Trankgasse hoch zu transportieren zur Dombaustelle. Auch Heutzutage noch zeugen einige Straßennamen von dieser enormen logistischen Herausforderung in der Zeit, und die Straße habe ich gerade schon gespoilert. Mist. Beispielsweise verläuft nördlich des Doms die sogenannte, gerade erwähnte Trankgasse. Trankgasse, weil hier die zahlreichen Zugtiere wie Pferde und Ochsen dort gefüttert wurden und dort unzählige Tränken standen. Selbst die Versorgung der Tiere war eine große logistische Herausforderung. Ständig musste man Futter und Wasser bereitstellen. Sonst würde das nicht irgendwie gut funktionieren, große Materialien herzuschaffen. Das Coole, die mittelalterliche Trankgasse liegt heutzutage unter dem heutigen modernen Straßenniveau. Und ein Teilstück davon, der gepflasterten Straße, könnt ihr euch in der archäologischen Ausgrabung unterm Kölner Dom bei einer Führung anschauen. Im Frühmittelalter hatte man ein besseres Geschirr für Pferde entwickelt, was dazu führte, dass das Tier das Dreifache nun ziehen konnte als vorher. Auch das machte unter anderem erst größere Bauvorhaben wie den Dom möglich. Das haben die Römer nicht gekonnt. Ganz große Steinquallen, diese ganz großen, beförderte man wirklich wie beispielsweise im Film Asterix bei Kleopatra oder im Comic Asterix bei Kleopatra mit Rollen oder Schlitten aus Holz. Die meisten Steinblöcke waren aber so beschlagen, sodass ein oder mehrere Menschen sie für einen kurzen Zeitraum selbst purer Muskelkraft tragen konnten, bis sie diesen auf einen Karren oder Pferd geladen hatten. Woher die Steine kamen? Rund 50 Kilometer rheinaufwärts, beispielsweise am Drachenfels, südlich von Köln. Da hatten schon die alten Römer den Berg im Siebengebirge bei Bonn als Steinbruch verwendet. Die Steine wurden dann den Hang des Drachenfelses runtergeschafft und dann per Schiff oder Floß über den Rhein nach Köln gebracht. Mit nachhaltigen Umweltfolgen. Mehrmals drohte nämlich der gesamte Drachenfels einzustürzen, mehrere Stützungsarbeiten durch Anbringen von Beton und Stahl im 20. Jahrhundert, aber auch noch wirklich vor ein paar Jahren, da war ja der Eselsfahrt, glaube ich, gesperrt. Deswegen, ja, diese Arbeiten sind immer wieder nötig, den Drachenfels auch für kommende Generationen zu erhalten. Und es lohnt sich ja auch, weil es ist ein wunderschönes Ausflugsziel. War das Baumaterial dann auf der Baustelle am Dom angekommen? War, wie gesagt, der größte Energieaufwand eigentlich bereits erledigt. Immer noch anstrengend, keine Frage, aber selbst das in Form Schlagen des Steines vor Ort durch ein Steinmetz oder das Bearbeiten oder Zersägen von Holz kam dem nicht annähernd nahe, was bereits an Energie aufgewendet werden musste. War jetzt ein sehr krasses, nerdiges Thema, aber ich fand es furchtbar spannend bei der Recherche. War das Baumaterial fertig? Um bereits versetzt zu werden in dem baubefindlichen Gebäude, ging es darum, dieses jetzt an den richtigen Ort, gegebenenfalls auch dann natürlich in die Höhe zu bringen. Überwiegend benutzte man hierbei auch pure menschliche Muskelkraft. Arbeiter schnallten sich Fässer, Körbe oder Bretter auf den Rücken und damit Mörtel, kleine Steine oder sonst was hochzutransportieren, Leitern, Treppen hinauf. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts oder vielleicht auch erst im 15. Jahrhundert kam auf dem südlichen der beiden Turmfundamente des Kölner Doms ein gewaltiger Holzkran in Einsatz, der für seine damalige Zeit eine wahre technische Meisterleistung war. Völlig ohne Hydraulik konnte dieser 25 Meter hohe Kran bis zu 2 Tonnen schwere Steine heben. Aber wie gesagt, auch hier gilt, das wurde mit Muskelkraft bewegt. Über hölzerne Rampen, Leitern und Gerüste kletterte man in die Höhe bei der Baustelle. Was den eigentlich so offensichtlichen Flaschenzug angeht, hieß es in meiner Literatur zumindest, also ich habe mich gefragt, warum verwenden die den nicht häufiger. Da stand in der Literatur, die ich gelesen habe und ich natürlich am Ende nennen werde für euch, dass das gar nicht mal so häufig vorkam, dass man den verwendet hat. Das wundert mich, denn viele spätmittelalterliche Bürgerhäuser hatten selbst in ihrer Fassade Flaschenzüge angebracht, um Waren von der Straße in ihre oberen Stockwerke zu hieven. Wer da mehr weiß, gerne Bescheid sagen. Wie gesagt, ich weiß ja, dass hier welche aus der Dombauhütte zuhören. Der Kran blieb bis 1868 erhalten und zierte die Dombaustelle als eigentliches Wahrzeichen von Köln über Jahrhunderte. In seiner 500-jährigen Existenz war er aber wohl nur einige Jahrzehnte, nämlich am Anfang im Einsatz, danach blieb er im ewigen Dornröschenschlaf, aus dem er nicht mehr aufwachte. Und von diesem Domkran habt ihr bestimmt schon mal Bilder von gesehen, also schöne Malereien und natürlich auch frühe Fotografien. Ich versuche das mal zu finden und dann auf die Homepage zu stellen. Geschichte.köln, natürlich das Ö mit OE geschrieben. Was es natürlich gab, waren die sogenannten Hamsterräder. Kräne, die per Laufräder bedient werden konnten, mit einem oder mehreren Menschen, die dort drin sich bewegten, um die Lasten dann per Seilzug nach oben zu befördern. Kommen wir zu dem Baubeginn. Am 15. August 1248, also am Feiertag von Maria Himmelfahrt, legte Erzbischof Konrad von Hochstaden, der Erzbischof von Köln, den Grundstein für den Neubau des Kölner Doms. Wo der Grundstein sich heutzutage befindet, konnte ich jedenfalls nicht in Erfahrung bringen. Wenn es jemand weiß, wie gesagt, gerne melden. Wahrscheinlich wurde er auch als solcher gar nicht mehr erkennbar verlegt. Eine These, die ich gelesen habe, besagte, er sei genau dort verlegt worden, wo auch sein heutiges Grab liegt, also das von Konrad von Hochstaden. Belege habe ich dafür aber jetzt nicht finden können. Einige Dokus und auch die Literatur machen durch die Grundsteinlegung des Erzbischofs den Dombau zu einer hoheitlichen Aufgabe des Erzbistums. Aber, das haben wir schon gelernt, das stimmt nicht. Der Bauherr war das Kölner Domkapitel, nicht der Kölner Erzbischof. Damit ist der Kölner Dom quasi sein eigener Bauherr. Und das ist auch bis heute so, denn der Kölner Dom gehört nicht dem Erzbistum, nicht dem Papst und genauso wenig der Stadt, dem Staat oder sonst wem, sondern schlicht nur sich selbst. Wie liefen denn die Bauarbeiten zu Beginn ab? Das können wir einigermaßen gut nachvollziehen, vor allem durch die archäologische Ausgrabung, die man im 20. Jahrhundert und bis heute unter dem Kölner Dom durchführt. Bei einem klassischen Neubau eines Steingebäudes ist es nämlich eigentlich seit jeher gleich. Man schachtet zuerst den Boden aus, um ein Fundament zu verlegen. Heutzutage gießt man Beton, im Mittelalter verwendete man hierbei aber eine Mischung verschiedenster Steinarten, Größen und Härtegraden. Im Mittelalter und noch lange bis zur Erfindung von modernen Berechnungen von Bauten war die Rechnung hierbei ziemlich simpel, wie aber auch, ich finde, logisch und ja, fast genial. Damit das Gebäude stehen blieb an der Oberfläche, musste nämlich, nach der Logik damals, das Fundament genauso schwer sein wie das Gebäude an der Oberfläche. So ging man damals sicher, dass der Bau nicht unter der eigenen Last einstürzen konnte. Und das hat natürlich sehr viel mehr Material verbraucht als eigentlich nötig, aber hat dazu geführt, dass die Gebäude auch stehen blieben. Bis heute, wie man sehen kann, beim Dom. Weitestgehend überall lässt Baumeister Gerhard 10 Meter tief seine Arbeiter graben, teilweise sogar um die 16 Meter, um in den ausgehobenen Raum die Fundamente zu verlegen, die einst 120.000 Tonnen Bauwerk an der Oberfläche tragen sollen. Nahezu die gleiche Zahl an Tonnen wird deshalb als Fundament unterhalb der Erde verwendet. Also das, was ihr an Gewicht an der Oberfläche seht, ist auch im Erdreich vergraben. Wer sich ein wenig mit Statik und Architektur auskennt, der weiß, wie ich ja bereits angeklungen habe, das ist aus heutiger Sicht viel zu überambitioniert und ressourcenverschwendend. Aber es war vom Baumeister Gerhard dennoch ein kluger Schachzug, denn aufgrund der fehlenden Berechnungsmethoden, die ja erst im Laufe des 19. Jahrhunderts aufkamen, ging man lieber hier im Mittelalter und weit noch darüber hinaus stets auf Nummer sicher und baute das Fundament besser, überdimensioniert, sicher ist sicher. Zwei Herausforderungen gab es hierbei aber beim Bau des Kölner Doms. Erstens der sandige Boden, aufgrund der Nähe zum Rhein natürlich, sowie dass man ja nicht auf grüner Wiese baute hier. Man baute mitten in der Stadt, weitestgehend noch in der römischen Kernstadt. Und die Fundamente des alten Doms befanden sich hier, ebenso wie die des spätantiken Bischofskirchenbaus und weiterer römischen Bebauung, die man hier alle noch sehen können heutzutage unterirdisch unterm Dom. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Hier schafften es die Bauarbeiter auch, den engen Platz bestmöglich zu nutzen beim Setzen der neuen Fundamente für den gotischen Dom. Aus Kostengründen nämlich und um zusätzlichen Aufwand zu vermeiden, riss man an historischer Bausubstanz im Untergrund nur so viel ab, wie es nötig war. Das sieht man auch super heutzutage, wie gesagt, noch in der archäologischen Ausgrabungszone am Dom und macht den Ort zu einem Eldorado für Geschichts- und Archäologiebegeisterte, die sich sehr darüber freuen heutzutage. Mit wenigen Ausnahmen sind beispielsweise die gesamten Grundmauern des alten Domes, des Kölner Doms, auf diese Weise noch vorhanden. Teilweise sieht man die Fußböden noch mitsamt Bodenkacheln. Römische Hauswände mit gelber Wandfarbe ebenso. Wenn ihr die Fundamente mal sehen solltet und ein Laie seid, wie ich auf diesem Fachgebiet, solltet ihr euch bewusst sein, dass Meister Gerhard ein Meisterwerk allein schon mit dem Fundamentlegen des heutigen Kölner Doms gefertigt hat. Hauptsächlich Basaltsteine wurden verbaut, eine der härtesten Steinsorten überhaupt. Das ist gut, denn diese Steine müssen ja das gesamte Gewicht darüber tragen. Nur diese harten Steine zu verwenden wäre aber auch nicht gut, denn Starr darf ein großes Gebäude auch nicht sein. Das wissen wir zu gut von heutigen Hochhäusern, die so schwanken können. In Japan haben die ja, glaube ich, sogar Pendel zum Teil im Gebäude drin. Das wusste man natürlich auch bereits in der Antike, auch im Mittelalter. Daher ließ der Baumeister seine Arbeiter neben dem harten Basalt auch hin und wieder als so Zwischenschicht Tuffsteine und Mörtel dazwischen legen. Denn Tuff ist eine viel weichere Steinsorte. Auf diese Weise übersteht der Dom, Gott bewahre, sogar ein mittleres Erdbeben unbeschadet. Das ist ja auch schon hin und wieder vorgekommen. In den 90ern, als ich ein Kind war, gab es doch mal so ein Erdbeben in Köln und weit darüber hinaus. Dadurch ist das Fundament des Kölner Doms aber gleichzeitig stabil, aber auch flexibel. So wie heutige Gebäude in Stahlbetonweise auch. Ihr könnt euch vorstellen, wie gewaltig der Aufwand erstmal war, dieses Fundament zu legen. Das bedeutete, bis man Arbeiten an der Oberfläche sah, hat das erstmal eine ganze Weile gedauert. Aber als das Fundament gelegt war, wie fing man dann eigentlich an zu bauen an der Oberfläche, also an der frischen Luft? Die Arbeiten begannen beim Kölner Dom am sogenannten Chor, dem Ostteil der Kathedrale. Erinnert euch, man hatte ja ursprünglich im Osten nur den alten Dom abreißen wollen und im Westen bestand der alte Dom für eine ganze Weile noch fort und wurde während der Bauarbeiten im Osten noch rege genutzt für Gottesdienste, Pilger und alles andere. Der Schrein der Heiligen Drei Könige war ja auch noch da drin geparkt für eine ganze Weile und der halbrunde Chor am östlichsten Ende Richtung Rhein hin machte den Anfang beim neuen gotischen Kölner Dom. Zuerst errichtete man wohl einen kleinen Testbau auf der südlichen Seite des zu bauenden Chorkranzes. Da man Statik nicht berechnen konnte, baute man einfach erstmal drauf los, testweise, ein Teststück, quasi ein Minisegment mit aufgehendem Mauerwerk und schaute, ob das Ganze überhaupt hier halten würde. Als der Testbau erfolgreich war, ging man schnell weiter zum wirklichen Bauen. Gebaut wurde am Chor von außen nach innen und von unten nach oben. Warum eigentlich dieser Teil des Gebäudes zuerst? Warum der Chor? Der Chor wurde immer nach Osten hin erbaut. In diese Blickrichtung liegt grob gesehen auch das heilige Jerusalem. Der Chor diente damit nicht nur als liturgisches Zentrum, sondern auch als der zentrale, heiligste Bauabschnitt, der natürlich zuerst fertiggestellt werden sollte, um die Kirche schnellstmöglich nutzbar zu machen. Dabei arbeitete man sich nach einem klaren Plan vor. Die Bauabschnitte wurden in symmetrischen, sich spiegelnden Teilen realisiert, was dem Baustil der Gotik perfekt widerspiegelt, nämlich die Symmetrie und so weiter. Ne? Dieser Stil betonte den vertikalen Aufbau und sollte nicht nur Stabilität, sondern auch eine optische Leichtigkeit schaffen. Boah, was bedeutet das denn jetzt? Ich versuche mal zu konkretisieren. Wahrscheinlich begann man, wie gesagt, im Süden des zu bauenden Chorkranzes mit dem Hauptbau, eben da, wo man auch den Testbau zuvor errichtet hatte. Hatte man hierbei das erste Geschoss der Außenmauer des Strebewerks auf der Südseite fertig, wechselte man auf die direkt gegenüberliegende Seite Richtung Norden, da wo heutzutage der Hauptbahnhof ist, und wiederholte, wie gesagt, in gespiegelter Weise den gleichen Bauvorgang. War dies fertig, ging man wieder zurück auf die Südseite, also Richtung Römisch-Germanisches Museum, und mauerte das nächste Geschoss auf. War dies fertig, ging man auf die nördliche Seite und wiederholte den Vorgang. War dies fertig, ging man wieder zurück auf die südliche Seite und, ich denke, ihr versteht nun, was ich meine. Ich werde auf der Homepage geschichte.köln entsprechende Skizzen mal aufführen zur besseren Verdeutlichung. Gemeinsam mit der Außenmauer gehen wir auch direkt daran, die an den Außenmauern angrenzenden Nischen zu bauen, die man dann als Kapellen nutzen wollte, wenn die Pilger hier durchliefen im halbkreisförmigen Umlauf, so wie es ja heutzutage auch ist. Man baute diese Chorkapellen aber nicht einzeln nacheinander, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern man errichtete zuerst die komplette Außenmauer unterhalb der Fenster, wie vorhin beschrieben, beginnt an den beiden westlichen Enden und arbeitete sich bis zur Johanneskapelle in der Nähe der Mittelachse vor. Danach setzte man die äußeren Strebepfeiler in Richtung Westen und fügte die inneren Pfeilerköpfe vom Westen zur Mitte hinzu. Von dieser zentralen Stelle ausgehend begann man dann, das Gewölbe nach beiden Seiten hin fertigzustellen. Ja, das ist sehr viel Fachgesimpel, ich weiß. Das Ganze, dieses östliche Ende des heutigen Kölner Doms, muss ziemlich schnell und weit fortgeschritten sein seit der Grundsteinlegung 1248, denn im Jahr 1261 würde Konrad von Hochstaden sterben, keine Sorge, der kommt noch im Podcast vor, und er ließ sich bereits in einer der Kapellen des Kölner Domchores bestatten, wo er ja bis heute liegt, dort könnt ihr ihn finden, aber wie gesagt, er wird uns noch einige Male begegnen. Dass er hier aber bestattet wurde, 1261, zeigt uns schon, der Baufortschritt ging jedenfalls in diesem Bauabschnitt, ziemlich schnell. Im Jahr 1277 war der Chorbau wohl schon so weit fortgeschritten, dass ein Altar reinpasste, wobei man hier ein bisschen trickste, denn es war ein nördlicher Anbau zum Chor, der hier fertiggestellt wurde, nämlich die Sakristei. Architektonisch etwas schlichter erbaut als der Rest des angrenzenden Chors, war man hier wohl schneller fertig geworden. Und den Altar segnete natürlich niemand Geringeres als unser alter Bekannter und Freund Albertus Magnus. Leider, das ist so Köln-typisch, wurde der von Albertus Magnus geweihte Altar 1868 abgerissen, als man in der Endphase der Dombauvollendung war. Im Jahr 1322 war der Chor dann vollendet und damit war der östliche Teil des neuen Kölner Doms auch liturgisch nun vollständig nutzbar. Für den noch bestehenden Westteil des alten Kölner Doms aus dem 9. Jahrhundert war dies aber dann das Todesurteil, das endgültige Ende. Der letzte Rest der romanischen Kirche verschwand im 14. Jahrhundert nun vollständig. Das, finde ich, muss ein interessantes Bild abgegeben haben am ersten Tag des endgültigen Abrisses des alten romanischen Domes. Der gotische Chor direkt mit seiner hohen Trennwand im Westen an den deutlich viel kleineren alten romanischen Dom drangepackt. Was wir aber hier auch nicht vergessen dürfen, und vielleicht ist das mal eine eigene Podcast-Folge wert, sind die großen und hohen Kirchenfenster im Chor, die man im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts einsetzte. Deren frühe Entstehungszeit zeigt auch, wie schnell man mit nur ein paar Dutzend Arbeitern und den aus heutiger Sicht begrenzten Fähigkeiten den Bau des Kölner Doms oder des Chors, besser gesagt, voranbrachte. 1260 wurden nämlich bereits 12 Jahre nach Baubeginn die ersten Fenster eingesetzt. Während heutzutage viele Touristen mit dem Kopf nach innen schauen, um den Schrein der Heiligen Drei Könige zu erblicken, schweift mein Blick oft vor allem auf das sogenannte ältere Bibelfenster, in dem ich bis heute immer wieder neue Elemente bei jedem Besuch finden kann. Hier sieht man nämlich, dass das Mittelalter ganz und gar nicht dunkel war, aber machen wir das Fass jetzt nicht auf mit dem Thema dunkles Mittelalter. Die meisten dieser mittelalterlichen Fenster haben die Zeit überdauert, insbesondere den Zweiten Weltkrieg, da man sie rechtzeitig ausbaute zu Kriegsbeginn und sie in Sicherheit brachte. Diesen Glanz dieser mittelalterlichen Fenster, den konnte man schon lange betrachten im Kölner Dom. Denn als der Chor fertig war, konnte man schon erahnen, welche Pracht einst die fertige Kathedrale haben würde. Eine Pracht, die auch Francesco Petrarca, der italienische Renaissance-Geschichtsschreiber, festhielt. Zitat: Ich habe den Tempel in der Mitte der Stadt gesehen, den man nicht ohne Grund den Allerherrlichsten nennt. Sehr schön, doch unvollendet. Zitat Ende. Das ist insofern interessant, denn Petrarca ist mitunter der Begründer des Begriffs des Mittelalters und von diesem Mittelalter eigentlich nicht angetan, es ist halt nur in der Mitte Alter. Er sieht sich und die nahende Zukunft als eine neue Zeit, traut er in seinen Augen tollen Antike nach und beklagt, dass er in einer Übergangszeit lebe, eben im sogenannten Mittelalter, das seit dem Ende Westroms im 5. Jahrhundert existierte. Allerdings interessiert den Italiener auch andere Sachen in der Stadt, nicht nur den Dom. Zitat: Erstaunlich diese Gesittung im Barbarenlande, die Schönheit der Stadt, die gesetzte Haltung der Männer, das schmucke Benehmen der Frauen. Und er führte fort: Das ganze Ufer war bedeckt von einer unübersehbaren, glänzenden Schar von Frauen. Wäre das Herz nicht schon gebunden gewesen, hier hätte es in Liebe entbrennen können. Zitat Ende. Liebe Leute, wir haben jetzt schon ins frühe 14. Jahrhundert geschaut, wie der Baufortschritt des Kölner Doms ablaufen wird. In dieser ersten Bauphase wird der Ostteil vollendet bis 1322. Der Chor, so wie ihr ihn auch heute noch besichtigen könnt, ist in diesem Jahr dann fertiggestellt worden. Damit ist der Chor viel höher als spätere deutsche Denkmäler. Das Brandenburger Tor ist beispielsweise nur in Anführungszeichen 26 Meter hoch. Kein Flex, einfach nur, damit ihr eine Vergleichshöhe zu einem anderen bekannten deutschen Wahrzeichen habt. Damit ihr nicht denkt, das hier sei Berlin-Bashing, der Deutsche Reichstag ist mit 47 Metern um ein paar Meter höher als der Chor des Kölner Doms. Ich würde sagen, für heute sind wir erstmal fertig. Es war mal wieder sehr architektonisch, das gebe ich zu. Nächste Folge, der nächsten chronologischen Folge, werden wir wieder sehr stark in die Ereignisgeschichte Kölns abtauchen, denn ratet mal, es gibt wieder Ärger in der Stadt. Hier im Köln in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Wird es blutig werden oder lässt sich der Konflikt zwischen Stadtherr und Stadtbevölkerung noch verhindern? Ein uns bereits bekannter Dominikanermönch wird hierbei die große städtische Bühne betreten. Seid gespannt. Vielen Dank dieses Mal an Georg, Antje, Andreas, Christian, Ruth, Thomas, Silvia, Christoph, Friedrich, Oliver, Tanja, Norbert, Antje und Christian für eure Spenden via PayPal und Steady. Einen Teil eurer Spenden habe ich übrigens an die Kulturstiftung Kölner Dom gespendet. Passt ja zu dieser Folge. Der Kölner Dom braucht eine neue Orgel. Ich dachte, wenn nicht jetzt, wann dann? Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Als Literatur diente mir dieses Mal Schichten und Geschichte unter dem Dom von Georg Hauser. Köln im Hochmittelalter natürlich von Hugo Stegkamp und Karl Dietmar. Geschichtliches und Baugeschichtliches zum Kölner Dom von Arnold Wolf, der langjähriger Dombaumeister war. Kirchenbau im Mittelalter von Dietrich Konrad und danke nochmal ans Kölnische Stadtmuseum für die Nutzung ihrer Bibliothek. Da konnte ich einiges eben aus diesen Büchern herausziehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter. Nochmal eine kleine Erinnerung an Steady, falls ihr mich da unterstützen wollt. Schaut gerne in die Shownotes. Und sonst wie, das Wetter ist schön. Warum nicht mal meine GPS-geführte Stadtführung machen? Auch dazu findet ihr den Link in den Shownotes durch das römische Köln. Aber das sollte jetzt genug gewesen sein mit der Werbung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und malet Jod.